Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 28. Oktober 2013 zum Thema Wie kann ich helfen? Zu Gast ist Romana Ring, Architektin. Gastgeberin ist Dominika Meindl.
Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kepler Salon an diesem heutigen Montag. Ich bin sehr stolz auf mich selbst, dass ich das mit der Zeitverschiebung hingekriegt habe und nicht eine Stunde zu früh da war. Das sehe mir ähnlich, auch Sie haben es geschafft, gratuliere. Sie werden auch gleichsam belohnt mit einer, ich glaube, wirklich sehr schönen, ich kann es nur jetzt glauben, ja, weil die Veranstaltung demnächst beginnen wird, jetzt. Es wird eine schöne Sache heute zum Thema, nämlich wie kann ich helfen. Zu meiner Rechten ist meine Gästin, die Architektin Romana Ring. Herzlich willkommen. Danke fürs Kommen.
Danke.
Sie könnten noch meine Anfangsworte überspringen und kurz was zum Trinken holen, wenn Sie wollen. Ich weise auf die Gastronomiemöglichkeit hin. So, im Ablauf steht... Sie können, der Kepler Salon gibt es dank seiner Freunde, es gibt hinten ein Gästebuch. Sie können sich eintragen für den Newsletter, so Sie ihn nicht schon erhalten. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie ihn wahrscheinlich schon erhalten. Trotzdem tragen Sie sich ein, schreiben Sie uns was Schönes. Es wird dann im Anschluss, Sie kennen ja das Prozedere, es wird im Anschluss die Möglichkeit zur Diskussion geben, in circa einer halben Stunde. Wenn das Mikrofon zu Ihnen getragen wird, bitte nutzen Sie es. Es geht ja um die Verewigung Ihrer Worte. Es wird aufgenommen, man kann das dann als Podcast nachhören, diese tolle Technik. Und dann letzter Punkt, Ich-Vorstellung. Mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Journalistin und Schriftstellerin. Und das war es jetzt schon mit der Einleitung. Ich möchte ganz kurz die Gäste näher vorstellen. Romana Ring ist nicht nur freischaffende Architektin. Sie leben, glaube ich, seit 20 Jahren
In Oberösterreich.
Oberösterreich. Ja. Umtriebigst in der oberösterreichischen Architekturszene tätig. Sie baut nicht nur, sondern unterrichtet an einer HTL und schreibt auch sehr viel. Architekturkritiken, Bücher, Beiträge. Zum heutigen Thema, ich werde jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen, nur einfach, wie kann ich helfen, das Spannungsfeld der Architektur, quasi zwischen der Architekt will sich hier ja nur selbst ein Denkmal setzen, auf der anderen Seite die Selbstdefinition sehr vieler Architekten, Architektinnen als Dienstleister an der Gesellschaft, die unseren gemeinsamen Raum gestalten. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten.
Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Wie kann ich helfen? Ist eigentlich ein Titel, den ich nicht so sehr auf mich selbst bezogen kann, wie ich Ihnen, uns allen helfen könnte, sondern das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist bei der Arbeit, die wir zurzeit verfolgen. Es gibt demnächst eine Ausstellung im Architekturforum Oberösterreich, wo das Land Oberösterreich seine Landeskulturpreisträger für Architektur, ich sehe einige hier im Raum, vorstellt beziehungsweise noch einmal reflektiert, wie denn diese Landeskulturpreisträger für Architektur das Land verändert haben und ob sie es verändert haben. Es gibt gleichzeitig ein Buch, das erscheint, und dieses Buch dokumentiert weniger die Arbeiten dieser Kulturpreisträger für Architektur, sondern vielmehr ihre Haltung zu ihrer Arbeit, wie sie sich selbst sehen, eben wie sie, wo sie ihre Aufgabe in der Gesellschaft sehen. Und dabei kristallisiert sich sehr schnell heraus, dass eben die meisten von ihnen einen sehr, sehr starken Fokus auf soziales Engagement, auf Gestaltung von Alltagskultur legen und sich gar nicht so sehr als die Stars begreifen, als die wir vielleicht manchmal gesehen werden, beziehungsweise eben in keiner Weise dem Bild entsprechen, das mir so oft eben in der Allgemeinheit begegnet. Der Satz ist schon gefallen. Leute, die sich selbst ein Denkmal setzen möchten, am liebsten um fremdes Geld. Jetzt könnten wir einfach sagen, ja, also das ist falsch, dieses Bild, und das ist ein dummes Klischee. Es gibt noch andere nicht besonders gescheite Klischees, was unsere Arbeit als Architekturschaffende anbelangt, aber sicherlich auch, was alle anderen Berufssparten anbelangt. Jeder von uns, glaube ich, weiß darüber, ein Lied zu singen. Man könnte also einfach sagen, ja, das ist eine irrige Annahme und zur Tagesordnung übergehen. Und ich denke aber, es gibt ja immer auch einen Grund, warum etwas so gesehen wird. Und es hat mich einfach interessiert, der Sache nachzugehen, zu fragen, woher gibt's denn das? Ich kenne keinen einzigen Menschen, der so wäre, dass er sich um fremdes Geld Denkmäler setzen wollte. Also jedenfalls keine Architekten, auch keine Architektinnen. Das wäre übrigens auch ein Thema, das wir aber heute ausklammern, weil es sind ja nur 20 Minuten, maximal 30 Zeit. Woher kommt das? Und ich habe eben versucht, ein bisschen in der Historie zu kramen, in dem Selbstverständnis, das Architekturschaffende von sich haben, woher diese Fehleinschätzung, aus meiner Sicht Fehleinschätzung in der Gesellschaft kommen kann. Und wenn man da eben ein bisschen oder eigentlich sehr weit in die Geschichte zurückgeht, stößt man einmal dann auf den guten alten Marcus Vitruvius Pollio, auch Vitruv genannt, erstes Jahrhundert vor Christus, der erste Architekt und Architekturtheoretiker, den wir belegt haben in der Literatur. Und der hat eben 10 Bücher über Architektur geschrieben und darin hält er fest, es gibt also die Firmitas, die Utilitas und die Venustas, also diese drei Bereiche, die Festigkeit, die Nützlichkeit und die Anmut. Und wenn diese drei Bereiche zusammengefasst werden in einem Bauwerk, dann kann man damit rechnen, dass dieses Bauwerk die Menschen an Leib und Seele gesund erhalten wird. Das kann, glaube ich, jeder von uns unterschreiben. Und interessant dabei ist vielleicht auch, dass dieser Vitruv jetzt nicht direkt Architekt gewesen ist, sondern ein Militäringenieur. Er hat also römische Militäranlagen entwickelt. Und diese Arbeitsteilung von verschiedensten Gewerken, wie wir das heute nennen, auf einer Baustelle, beziehungsweise das Vereinen verschiedener Gewerke auf eine Person, diesen Architekten, das hat über einige Jahrhunderte gehalten. Es waren die Architekturschaffenden eigentlich jetzt nicht wirklich nur Architekten. Im finsteren Mittelalter, also im frühen Mittelalter, haben das vor allem Kleriker vorangetrieben, die Baukunst, weil es eigentlich nicht sehr viel anderes an festen Strukturen gab. Die Kirche hat eben die Strukturen des Römischen Reichs noch irgendwie aufrechterhalten oder verinnerlicht und weitergegeben. In der späteren Zeit, als es dann in der Gotik die Bauhütten gab, war das Gestalten von Räumen in der Hand von Handwerkern, und zwar meistens eben Steinmetze, aber eben auch andere Gewerke, die da zusammengeholfen haben, die ihre eigenen Spielregeln hatten innerhalb der Bauhütten, die sie auch dann manchmal geheimnisvoll gehütet haben. Und erst in der Renaissancezeit haben dann auf einmal die Künstler die Verantwortung auf den Baustellen übernommen, vorwiegend eben Bildhauer respektive Maler. Und da gab es dann einmal einen Wissenschaftler, einen Mathematiker, Historiker und Schriftsteller, Leon Battista Alberti, der ganz in der Nachfolge von Vitruv auch 10 Bücher über Architektur geschrieben hat, und sich auch weitgehend inhaltlich an Vitruv orientiert hat, aber als erster in der Geschichte vorgeschlagen hat, bezüglich der Ausbildung des Architekten, das sollte jetzt eigentlich ein reiner Künstler sein, also jemand, der sich nur um den Entwurf kümmert und diese ganze schmutzige Angelegenheit auf der Baustelle einem fähigen Bauleiter überlässt. Es ist eventuell möglich, dass damit so ein kleiner Spalt in der Tür aufgemacht worden ist, der seither sehr, sehr gern benutzt wird, weil es wird immer noch gerne eine Differenz aufgezeigt zwischen Menschen, die jetzt theoretisch etwas planen und den anderen, die das dann halt ausführen und zwar so, wie es gehört. Unter dem Motto, Frau Architektin, halten muss ja auch. Und diese Differenz existiert vielleicht manchmal tatsächlich, dass jemand eben Dinge zu Papier bringt, die da in der Praxis nicht standhalten. Bei den Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, ist an und für sich beides möglich. Also dieses ganz bewusste Ausspielen von ich bin der Praktiker und das ist der Schreibtischtäter, das ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, hat aber wahrscheinlich auch immer wieder in der Geschichte seither stattgefunden. Es hat dann nämlich die Ausbildung der Architekten, die übrigens dann über die Jahrhunderte weiterhin sehr, sehr gerne zum Beispiel aus dem Steinmetzhandwerk gekommen sind. Also es war sowohl Andrea Palladio, der einer der wichtigsten Renaissance-Architekten in Oberitalien zum Beispiel war, oder auch Johann Bernhard Fischer von Erlach. Das waren Steinmetze von der Ausbildung. Und auch Adolf Loos, auf den wir später vielleicht nochmal zurückkommen, hat einen Vater gehabt mit einem Steinmetzbetrieb und hat ursprünglich auch also dieses Handwerk kennengelernt. Diese Ausbildung ist eben parallel verlaufen und im 19. Jahrhundert hat es dann eben im Zuge der Industrialisierung eine Änderung in der Ausbildung gegeben. Also es ist erstmals in der Geschichte dezidiert sind nur reine Architekten ausgebildet worden, die nicht von einem Handwerk kamen. Es gab aber immer auch parallel die Baumeister, die die gleiche Ausbildung genossen haben, aber kürzer und dann dafür eben ihre Baufirmen betrieben haben und eben ihre Entwürfe auch gleich in bare Münze umgewandelt haben. Was bei Architekten eben auch rein von den gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht erlaubt ist. Also Architekten sind Ziviltechniker und Ziviltechniker haben keine ausführenden Firmen. Diese Kluft zwischen Ausführung und Planung ist möglicherweise eben auf diese Tat in der Renaissancezeit zurückzuführen und hat immer wieder als Argument gegen die Kapazität oder gegen die Kompetenz der Architektenschaft, die hat immer wieder herhalten müssen. Eine zweite Entwicklung, die dann mit der Industrialisierung eingesetzt hat, war prompt eine Gegenbewegung. Die Arts and Craft Bewegung, die in England ihren Ausgang genommen hat, wo auch die Industrialisierung hergekommen ist. Und das war so eben ein Zurück zu den Wurzeln des Handwerks. An und für sich ein sehr lobenswerter und wichtiger Gedanke, der auch sehr stark mit sozialem Hintergrund belegt war. Denn wir wissen alle, dass die Industrialisierung auch fürchterliche soziale Umstände mit sich gebracht hat. Und diese Arts and Craft Bewegung hat nicht nur die ästhetische Seite des Problems behandelt, es waren immer auch Gedanken dabei für gute Luft für alle und eine grüne Umwelt für alle. Und das waren nicht unbedingt Architekten, sondern eben auch Schriftsteller oder Maler, die diese Gedanken propagiert haben und damit eben auch sehr viel Anklang gefunden haben. Und in Wien hat sich diese Arts and Craft Bewegung dann letzten Endes in der Wiener Werkstätte bemerkbar gemacht, die 1903 gegründet wurden vom Josef Hoffmann, Koloman Moser und einem Mäzen aus der Industrie. Und diese Wiener Werkstätte hat einfach den Anspruch gehabt, wieder das Handwerk wieder zurück zu seinen traditionellen Wurzeln zu führen und gleichzeitig auf ein künstlerisches Niveau zu heben und umfassend die gesamte Lebenswelt der Menschen auf künstlerisch hohem Niveau zu gestalten. Es hat damals Josef Hoffmann zum Beispiel das Palais Stocklet 1905 bis 11 gebaut und eingerichtet mit allem, was damals Rang und Namen hatte in der Kunsthandwerksszene. Ich meine, sei denn, man kann Klimt nicht als Kunsthandwerker bezeichnen, aber es waren einfach alle Künstler, die in Wien Rang und Namen hatten, dort vertreten und haben ein wirklich umfassendes Ambiente, ein Gesamtkunstwerk gestaltet. Was an und für sich aus unserer Sicht heute etwas Wunderschönes ist. Es hat aber gleich auch eine vehemente Gegenstimme gegen diese Art, die Welt und die Architektur zu sehen gegeben, und das war die Stimme von Adolf Loos. Adolf Loos hat generell gegen die Architekturauffassung von Josef Hoffmann heftig polemisiert, und er hat einen ganz niederschmetternden Artikel im Neuen Wiener Tagblatt, nein, ich war es, geschrieben. Dieser Artikel ist in einem seiner Bücher abgedruckt, das ist die Geschichte vom armen reichen Mann. Und die handelt eben von einem reichen Mann, der einfach so viel Geld zur Verfügung hat, dass er einen Architekten beauftragt, ihm seine Welt zu gestalten. Und dieser Architekt, der baut ihm ein Haus und der entwirft ihm die Möbel und er entwirft die Stoffe, die vor seinen Fenstern hängen, und auch die Stoffe und die Kleider, die seine Frau anhat. Und also es ist die gesamte Welt durchgestaltet von diesem Architekten. Und zum Schluss kommt der Architekt auf Besuch und der reiche Mann, der hat vorher Geburtstag gehabt, und zuerst pfeift ihn der Architekt zusammen, weil er die falschen Hauspatschen anhat. Obwohl sie nämlich von ihm designt worden sind, sind sie nicht die richtigen für diesen Raum. Da hätte er andere anziehen müssen, und zum Schluss fragt er ihn, wie es denn dazu kommt, dass er sich zum Geburtstag etwas schenken lassen kann, ohne seinen Architekten zu fragen. Also eine wirklich wilde Polemik gegen das Gesamtkunstwerk von Adolf Loos, die vielleicht, möglicherweise, auch in einem gewissen persönlichen Konflikt dieser beiden unglaublichen Kapazitäten, Josef Hoffmann und Adolf Loos in Wien, zu tun gehabt hat, aber es war auch Adolf Loos Abneigung generell, Kunst überhaupt in Bezug auf Handwerk zu sehen. Also er hat gemeint, Kunst, das ist etwas, das eigentlich avantgardistisch sein muss, Kunst ist etwas, das uns wachrütteln muss. Er war auch mit allen führenden Künstlern seiner Zeit eng befreundet, also zum Beispiel mit Oskar Kokoschka, auch mit Musikern, und er hat es schlicht abgelehnt, dass Kunst zu so etwas Alltäglichem wie dem Handwerk erniedrigt wird. Das war ihm zu unernst. Und andererseits hat er gefunden, ein Haus, das ist der Lebensraum der Menschen, und da soll man jetzt nicht anfangen, alles zusammenpassen zu lassen. Also es muss einem Menschen möglich sein, seinen alten Lieblingssessel mitzunehmen in dieses Ambiente, das muss dem Architekten egal sein. Er hat selber auch für seine Entwürfe, die übrigens äußerst umfassend immer ausgefallen sind, hat er dann alte, sozusagen in der Tradition erprobte Möbel nachbauen lassen. Also das hat Adolf Loos eben anders gesehen. Und hier kommt meiner Meinung nach eben ein zweites Element dazu. Das ist die Angst, vom Architekten bevormundet zu werden. Da ist eben das, es kommt jemand, der seinen Willen mir gegenüber durchsetzt und ich kann mich dann nicht wehren und ich muss dann fragen wegen meiner Hauspatschen. Wie es dann weitergegangen ist, zum Beispiel im deutschen Bauhaus, das wahrscheinlich den größeren Einfluss hatte als die Wiener Werkstätte. Das deutsche Bauhaus hat es, also das Bauhaus in Weimar von Walter Gropius gegründet, hat das Ganze sehr, sehr ähnlich gesehen, diesen Anspruch des Gesamtkunstwerkes auch vertreten. Und obwohl es eigentlich nur wenige Jahre von 1919, bis 1933 existiert hat, hat das Bauhaus einen enormen Einfluss auf die Entwicklung der zeitgenössischen Architektur gehabt. Und es wurde eben umfassend gestaltet, wie in der Wiener Werkstatt. Das haben eben zahlreiche Künstler in Richtung Handwerk dort miteinander zusammengearbeitet. Und es hat eine ungeheure Strahlkraft wahrscheinlich auch deswegen entwickelt, weil dann eben ein Großteil der Künstler nach Amerika emigrieren mussten, als die Nazizeit angebrochen ist und dadurch eben diese Verbreitung des Gedankengutes unglaublich schnell und unglaublich international stattfinden konnte. Und man hatte wirklich nicht nur den Anspruch, die Wiener, die waren ja dann noch ein bisschen gemütlicher, die wollten es einfach schön haben. Die Deutschen waren gründlicher, die haben den Anspruch erhoben, dass da auch neue und moralisch hochstehende Menschen in diesen schönen und gut gestalteten Räumen erzogen werden. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich wäre sehr ungern ein neuer Mensch, der von einem gut gestalteten Raum auf den rechten Weg gewiesen wird. Die klassische Moderne, die dann eben aus dieser Entwicklung entstanden ist, hat sich mit großer Freude damals auf die neuen technischen Möglichkeiten gestürzt. Stahlbeton, Glas in großen Flächen, in zarten Profilen. Und das ist aus meiner Sicht eventuell der dritte Punkt, wo sich das Publikum oder die Zielgruppe unseres Schaffens nicht ganz so freudig den ästhetischen Idealen, die wir jetzt als Architektenschaft vertreten oder vertreten haben, anschließen möchte. Es findet nicht jeder automatisch einen nackten Sichtbeton wunderschön. Und nicht jeder findet einen Raum, der sich zu 100%, wie die Villa Tugend hat zum Beispiel von Mies van der Rohe, dem Umfeld öffnet, wirklich bewohnbar. Und das wäre möglicherweise die dritte Ebene, auf der wir als Architekten auf unsere Nutzerinnen und Nutzer eventuell vergessen haben könnten. Wobei ich einfach dazu sagen möchte, dass diese Generation schon seit vielen Generationen nicht mehr tätig ist. Also dass diese Art Architektur als ästhetisches Konzept und später dann auch wieder als ein Konzept des möglichst große Mengen zu möglichst geringen Preisen unter das Volk bringen, dass das für uns ja keine Gültigkeit mehr hat. Dass es aber immer noch nachwirkt in der Art und Weise, wie wir empfunden und wie wir gesehen werden. Die Sache mit Le Corbusier, der dafür gefeiert wird, dass er als erster nach der Antike wieder ein Modulsystem, das den Mensch in den Mittelpunkt stellt, entwickelt hat, möchte ich jetzt einfach aus Zeitgründen weglassen. Wenn Sie möchten, können wir nochmal darauf zurückkommen. Ich würde ganz gern noch ein paar Kollegen zu Wort kommen lassen, die eben für dieses Buch, das da am 27. November im Architekturforum präsentiert wird, Interviews gegeben haben. Ich fange mit dem Friedrich Ach Leitner an, der 1995 den Landeskulturpreis für Architektur bekommen hat und im Jahr 2004 den großen Mauritz-Balzarek-Preis. Er hat geschrieben, ich registriere mit einer gewissen Genugtuung, dass das Starrwesen, dieser kapitalabhängige Jahrmarkt der Eitelkeiten, bei den Jungen wieder etwas an Interesse verliert. Ich möchte noch einen von den älteren Herrschaften, die vielleicht eben noch da hineingehören, in diese auch nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus noch gültige Haltung, aber der eben auch ganz anders spricht, Roland Reiner, der schon Verstorbene, Roland Reiner, der 1990 den Landeskulturpreis bekommen hat, hat gesagt, und wenn man als Architekt nicht die Möglichkeit ergreift, eine menschliche Welt zu bauen, die erfreulich ist, wenn man das nicht tut, dann ist man eigentlich kein Architekt. Denn dann macht man keine Architektur, dann baut man halt Volumen. Und dann suche ich Ihnen noch einen Jüngeren, ich glaube den jüngsten von den Kollegen, die den Preis bekommen haben, aus, den Gernot Hertel, hat ihn 2008 bekommen. Gute Architektur ist für mich gebaute Landschaft, gebautes Umfeld, das von Menschen benutzt und erobert werden kann. Und zu guter Letzt dann noch von einem mittelalterlichen Kollegen, der so ungefähr in meinem Alter ist, Gerhard Fischl, 2005 hat er den Preis bekommen, der sagt, konstruieren heißt das logische Fügen von Bauteilen, von Materialien zu Räumen im Licht. Wenn das gut gelingt, dann kann sogar hin und wieder Poesie entstehen. Das sind eben ganz, ganz andere Ansprüche als die, die vielleicht mit unserem Image verbunden sind. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir mit der Diskussion beginnen.
Sie haben es gehört. Ich sehe das auch so. Wer möchte beginnen? Sie kennen ja meine Drohung immer, wenn Sie nicht fragen, tut ich.
Oder ich rede weiter.
Ja. Es gibt einige Varianten, wie es diesen Abend weitergeht. Warten Sie bitte, bis das Mikrofon ist. Bei Ihnen ist, dann kann man es nämlich nachhören.
Was mich beschäftigt hat, also ich sitze hier in der Rolle als gewesene Baufrau und schon es begann mit der Suche des Architekten oder Architektin.
Ja.
Wo starte ich? Wer bezieht wirklich mich, also Ihr Argument, die Angst vom Architekten bevormundet zu werden? Ich habe das erlebt, nicht wahrgenommen zu werden, auch von einem Ihrer zitierten Herrn.
Okay. Wir wollen jetzt...
Wo bleiben die Frauen?
Ich glaube, die Frauenthematik können wir trotzdem nicht ausklammern.
Nein, nein. Ja. Aber einfach mir als Baufrau ging es einmal schon darum auch einbezogen zu werden und nicht übersehen zu werden.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kenne ja jetzt viele, viele, viele Bauwerke und Architekten im Gespräch. Ich weiß nicht, wann sie gebaut haben.
Jetzt.
Ist jetzt
auch fast gegenwärtig.
Echt?
Ich wohne ein halbes Jahr im Haus.
Oje, oje.
Aber
ja.
Es hat sich die glückliche Fügung, ich musste weit reisen nach Vorarlberg in diese Bauschule.
Ja, das heißt, sie, und der Vorarlberger hat sie ignoriert?
Vorarlberger Bauschule. Nein, nein, ich habe 3 Ausschreibungen
als so.
Einzelperson nötig gehabt.
Ja. Also Sie haben persönlich einfach eine Art Wettbewerb gemacht.
Genau, und sehr selten, weil...
Ja. Ja, vielleicht sollte man das für alle sagen. Also wie findet man einen Architekten, eine Architektin? Private können das machen, wie sie wollen. Die haben da keine wie immer gearteten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, einen Wettbewerb zu machen zwischen unterschiedlichen Architekturbüros.
Ich würde es jetzt nicht zwingend als Wettbewerb deklarieren, sondern einfach, also ich wollte mein Projekt mit meinem Mann, der neben mir sitzt, einfach dann, wir waren sehr traurig, dass wir nicht wahrgenommen wurden.
Also das wundert mich einfach so, weil letzten Endes müssen Sie ja alle Rechnungen bezahlen.
Ja, ja, und ja, ja. Das waren wir ja schon sehr traurig, dass unser Projekt nichts mehr wird.
Verstehe.
Weil wir haben die Erstpläne bekommen.
Ja.
Ja. Da habe ich mich nirgends zu Hause gefühlt. Und es ist für mich schon getragen von einem Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein im Miteinandersein, im Arbeiten miteinander.
Natürlich, also so wie ich das jetzt erlebe, immer wieder ist das eine Selbstverständlichkeit, dass eine Architektin, ein Architekt vom Bauherrn Vorgaben bekommt. Manchmal muss man sie auch mit der Bauherrschaft neu erarbeiten, weil viele Menschen haben gar nicht jetzt die Erfahrung, dass sie überhaupt über Raumgrößen, über Funktionszusammenhänge wirklich so gut Bescheid wissen, dass sie das einfach einmal niederschreiben können und sagen, so und das machen wir jetzt. Und dann ist das ein permanentes Wechselspiel zwischen den Partnern. Am Anfang braucht man natürlich eine Portion Vertrauen, weil natürlich wir Architekten auch, wir arbeiten ja. Also ich möchte nicht wissen, ich hätte die Häuser gerne alle einmal gesehen, von denen ich einen Vorentwurf gemacht habe und wo ich dann gehört habe, ja, also wir haben es uns jetzt doch anders überlegt und das hat dann irgendein Baumeister wahrscheinlich den Einreichplan gezeichnet und die Dinge stehen herum. Also das passiert uns.
Ich weiß davon, ja. Also ich weiß davon, dass Ihnen, ich habe das auch bezahlt, also die Vorentwürfe damit.
Eben, es ist nur schade, wenn dann nichts draus wird, also dann muss man einfach... Die Suche ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Hürde beziehungsweise eine Verantwortung, die man dann hat, dass man den Richtigen findet.
Aber ich glaube halt auch, dass mehr Einfühlung von der Architektur für...
Natürlich, die müssen wir haben.
Das ist,
ja, und Sie haben nur uneinfühlsame Kollegen kennengelernt.
Nein. Ich musste eben nach Vorarlberg.
Um einen einfühlsamen zu finden.
Ja, ich wollte das schon...
Ja, das kann schon sein. Die Vorarlberger sind
ein Stück voraus.
Ja, das heißt immer, das glaube ich nicht. Nein, das stimmt schon. Sie haben einfach einen anderen Rahmen.
Nein, Kunsthaus Bregenz nicht, ja. Also auch an Peter Zumdorf.
Eben, ja. Wobei, das war auch sicher ein Wettbewerb. Also das kommt immer darauf an, wer die Wettbewerbe gewinnt. Könnte
man lang diskutieren.
Ja. Eben ein Schweizer. Ja, soll man noch über das, was macht ein öffentlicher Bauherr? Das sollten Sie auch wissen. Also öffentliche Bauten müssen ausgeschrieben werden in einem Architektenwettbewerb und der muss von einer guten Jury, von einer kompetenten Jury juriert werden. Dann hat man eine relativ hohe Chance, dass dabei ein gutes Bauwerk herauskommt, wenn die Vorbereitung gut war.
Ich hätte eine Frage, außer Sie... meine Frage merke ich mir, ja. Bitte. Mikro?
Wollen nicht Sie zuerst etwas fragen?
Ich bin die Moderatorin, ich stelle Fragen, wenn Sie keine fragen.
Ich möchte Sie, Frau Architekt Rink, fragen, ob das immer schon so war, dass öffentliche, man muss unterscheiden zwischen wirklich öffentlichen Bauten, welche also von Gebietskörperschaften errichtet werden oder ähnlichen Bauträgern und den Wohnbauträgern, die entweder Genossenschaften sind oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Und ich frage mich, wie zum Beispiel in den 60er Jahren aufgrund einer Planung einer in Leonding ziemlich bekannten Architektengeneration es möglich war, zwischen Heinzenbachstraße und Enzenwinklerstraße 4 Wohnblocks zu errichten, mit je 2 Stiegenhäusern, gesamte Wohnnutzfläche der ersten 3 Wohnblocks zusammen ungefähr 7000 Quadratmeter und letzte, weil um ein Geschoss niedriger, hat halt dann vielleicht 1300, 1400 Quadratmeter gehabt. Diese Wohnblocks sind aus meiner Sicht damals nicht nur vom planenden Architekten bestimmt gewesen.
Kennen Sie die Wohnblocks?
Sondern von der Baufirma, die diese Wohnblocks hergestellt hat. Das war eine Fertigteilbaufirma mit Sitz auf den Reisetbauer Gründen und die haben die Wohnungsgrundrisse dominiert und die Fenster und es sind, obwohl man fast tagtäglich vom ökonomischen Bauen hört oder hören sollte, sind nur immer nicht alle Riesenfenster verkleinert worden, um Energie zu sparen.
Darf ich Sie bitten, die Frage noch mal kurz zusammenfassen? Ich bin nämlich jetzt...
Wie ist es möglich, dass solche Wohnbauten von der Baubehörde genehmigt werden, noch dazu, wo zwischen den eingereichten Plänen und der Ausführung Differenzen sind? Es wurden Normgrundrisse eingereicht mit 3 Wohnungen pro Stockwerk in einem Stiegenhaus und ausgeführt wurden im ersten Wohnblock 4, im zweiten 3, im dritten auch 3, glaube ich, und im vierten.
Das heißt, der Architekt hat geplant und der Bauherr anders ausgeführt. Sehe ich das richtig als Frage, wieso es jetzt gehen kann?
Leonding war damals noch eine Dorfgemeinde, glaube ich, weil zur Stadtgemeinde wurden sie erst 1976 erhoben und vorher waren sie wirklich auch verwaltungsmäßiger Dorfgemeinde. Und die Pläne, die haben es gar nicht mehr, aus dieser Zeit haben es gar nicht mehr archiviert, und wenn sie welche brauchen, dann beschaffen sie es vom Finanzamt.
Mhm. Ich glaube, ich verstehe, was Sie sagen wollen. Es geht, wenn Sie sagen, in den 60er Jahren, das war damals noch eine wilde Zeit, letzten Endes war es immer noch der sogenannte Wiederaufbau, und so wie Sie vermuten, ich bin mir gar nicht sicher, ob da jetzt ein Architekt wirklich sehr, sehr viel damit zu tun gehabt hat, und natürlich hat, gut, natürlich ist der Architekt der eine, der plant, aber er hat immer einen Bauherrn, und der Bauherr kann dann eben auch, wie soll ich sagen, Vorgaben vorgeben, die eben zu solchen Auswüchsen dann führen. Natürlich gibt es auch, wie in jeder Branche, bessere und schlechtere, das wissen wir alle. Also, und in den 1960er Jahren haben einfach noch autoritäre Strukturen nachgewirkt, die wir jetzt so nicht mehr kennen. Es ist aber auch immer wieder, meine ich, eine ganz wichtige Sache, dass die Nutzerinnen und Nutzer auf einem gewissen Qualitätsniveau bestehen. Weil nur dann bekommt man es auch von zum Beispiel den Wohnbaugenossenschaften. Wenn das Publikum es einfordert, und das ist natürlich eine schwierige Sache, gerade bei solchen Giganten oder bei solchen unbeweglichen oder relativ schwer beweglichen Maschinen wie Wohnbaugenossenschaften. Aber natürlich gibt es solche Dinge auch jetzt noch, wahrscheinlich aber nicht mehr in so drastischen Ausmaßen, weil jetzt auch meistens städtebauliche Überlegungen damit einfließen, dass doch andere Behörden noch einmal draufschauen als eben ein Bauamt von einem Dorf.
Ja, jetzt frage ich was.
Ja.
Außer? Ich habe mir zuerst kurz überlegt, ob nicht, also das ist eine flapsig formulierte Frage, die verstärkte Kritik an Architekten, ob die nicht auch eine Folge unserer Demokratie ist, dass man ja und wahrscheinlich jetzt auch stärker denn je, sagt, das ist ja unser Geld, was wird denn da schon wieder hingestellt damit? Ist das jetzt zu kurz gedacht?
Nein, nein. Es ist nur insofern vielleicht nicht umfassend genug gedacht, weil, also grundsätzlich haben wir jetzt eine andere Haltung zu dem, was gebaut wird. Wir fragen nach. Und das ist auch richtig so, wir fragen aber auch auf anderen Ebenen nach. Wir lassen uns ja auch jetzt nicht einfach von irgendjemandem operieren, ohne eine zweite Meinung einzuholen. Das hat sich geändert. Diese Obrigkeitshörigkeit hat sich geändert. Wir haben nur, glaube ich, das noch nicht oft genug erlebt, wie Architekten tatsächlich arbeiten, weil wir ja kaum mehr mit ihnen in Berührung kommen. Sie sind eine unglaubliche Ausnahme, dass sie ihr Wohnhaus, aber sie haben ja immerhin, Gott sei Dank, wen gefunden, wenigstens in Vorarlberg. Aber, ja, natürlich. Aber es ist so,
Wenn ein hochgebildeter Mensch, der in der Nachbarschaft von zwei Architekturbüros lebt, trotzdem sich von einer Fertighausfirma das zweithässlichste Haus, das ich mir denken kann, bauen lässt, dann weiß ich einfach, das tut mir einfach so weh, weil er gar nicht auf die Idee kommt, dass das eventuell ein guter Weg wäre, jemanden zu fragen, der das wirklich kann. Weil wir können es wirklich. Wir können alle diese Aspekte des Bauens zusammenführen. Und diese Aspekte sind inzwischen nicht weniger geworden als in der Renaissancezeit. Wir haben jetzt vielleicht nicht mehr so das Problem, welchen skulpturalen Schmuck wir auf unsere Fassaden stellen, aber wir haben unglaubliche Komplexität zu managen vom ökologischen Anspruch, vom ökonomischen, vom funktionellen, von der Zeitachse, die wir anfangen mitzubedenken, klarerweise. Wenn ich jetzt ein Haus baue für eine Familie mit drei Kindern, was passiert dann, wenn zum Beispiel dann nur noch ein Familienmitglied zu Hause übrig geblieben ist und alle diese Dinge. Wir Architekten können das und wir können aber auch noch eine ästhetische, eine räumliche, eine poetische Komponente mitdenken. Und dass das sowas von gar nicht nachgefragt wird, das tut halt weh. Ist aber jetzt sehr weit abgeschweift von meiner Antwort. Aber Sie haben gefragt...
Nein, das ist, weil die nächste Frage ist, ist es Ihnen schon mal einmal passiert oder Sie müssen es nicht persönlich beantworten, aber ich stelle mir das ja schwierig vor, wenn man als Architekt konfrontiert wird mit dem Wunsch nach einem Haus, das richtig schier ist.
Das sagen tut es keinem. Also, mir ist schon untergekommen, dass jemand dann in diese Gestaltung hineingewerkelt hat, bis es wirklich schier war. Und dann muss man halt schauen, dass man den Ausgang wieder findet.
Ja, aber das ist eben dann doch wahrscheinlich der große Unterschied zu diesen, wie sollte man es jetzt nennen, die nicht praktischen Künste, sondern bildende Kunst, wo ja dieser Selbstverwirklichungsaspekt des Künstlers ja ganz massiv im Vordergrund steht. Da muss man wahrscheinlich dann als Architektin dann doch so weit absehen von den eigenen Vorstellungen. Ich stelle mir das jetzt schwierig vor.
Nein, wir haben in dem Sinn keine eigenen Vorstellungen. Wir wünschen uns jetzt für unsere Bauherren, dass das einmal genau die Räume werden, die sie brauchen, die sie sich wünschen, von denen sie träumen. Und das gelingt dann, das so umzusetzen, dass es mit dem Umfeld zum Beispiel in Einklang steht. Oder es hat noch nie jemand dann bewusst verlangt, ja, und das mauern wir jetzt zu, damit da sicher dunkel ist drinnen oder so. Also das kommt ja nicht vor, die Menschen gehen ja meistens mit unseren, wenn wir sie einbeziehen, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten.
Hat wer was? Ja, es gibt eine Frage, aber lassen Sie sich noch nicht unterbrechen.
Nein, ich glaube jetzt, wenn es eine Frage dazu gibt, lasse ich mich gerne unterbrechen.
Bitte, würden Sie Ihren Gedankenfaden gerne fort.
Weiß ich nicht mehr, wo ich war.
Ich möchte das Stichwort Innovation ein bisschen in die Diskussion einbringen.
Ja.
Wenn man sich die Linzer Gebäude ansieht, dann erkennt man, zu einer bestimmten Zeit wurde immer alles gleich gebaut. Es gibt nach meinem Gefühl, bitte korrigieren Sie mich, Sie sind die Expertin, nach meinem Gefühl gibt es eine Mode, und nach dieser Mode bauen alle. Dann ändert sie sich und dann bauen wieder alle nach der gleichen Mode. Wenn man sich die Türme, die heute in Linz entstehen oder vor einigen Jahren entstanden sind, ansieht, dann kennt man sofort, das ist zu Beginn der 90er Jahre gebaut worden, das ist um 2005 oder um 2010 herum gebaut worden. Alles pilgert in Wien zu einem Haus, das von einem Nicht-Architekten, sondern von einem Künstler gebaut wurde, nämlich von Friedrich Hundertwasser. Der hat sich einmal getraut, etwas völlig Alternatives zu machen. Das ist in der Kunstszene sozusagen die Aktion, die einem Rang und Namen verleiht. Warum, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch formuliert habe, warum laufen die Architekten alle einer bestimmten Mode nach und versuchen nicht so wie damals das Bauhaus oder wie andere Leute aus der Vergangenheit innovativ zu sein. Es gäbe heute genügend Möglichkeiten, mit Materialien, mit Bauarten ökologischer Natur alternativ oder kreativ zu sein.
Mhm. Ja, also das mit der Mode, das ist natürlich, sagen wir es vielleicht, generell hat jede Zeit ihre Ausdrucksform, selbstverständlich. Wir können nicht umhin, wir sind einfach Kinder unserer Zeit, wir sprechen so, wie man jetzt spricht, wir kleiden uns so und natürlich ist dann ein Gebäude etwas anderes als ein Kleidungsstück. Aber wir fallen nicht aus unserer Zeit heraus, wir sind also einfach in dieser Zeit von dem geprägt, was uns umgibt. Jetzt kann man aber sehr gut unterscheiden zwischen einer Architektur, die nur dieser Mode entspricht, einfach die Oberflächen übernimmt von dem, was man irgendwo gesehen hat. Es wird ja praktisch alles, was irgendwie interessant ist, sofort publiziert. Meistens bevor es bezogen wird, wird es fotografiert und publiziert. Wenn schon nicht in den Architekturzeitschriften, braucht man ja gar nicht mehr, weil jeder hat eine Homepage. Also es haben die erfolgreichen Architekturbüros ihre Homepages, da kann man hinschauen und da weiß man, was hat man denn jetzt gerade. Die Schweiz ist immer vorne weg und knapp gefolgt von Vorarlberg. Die Versuchung oder dieses Bewusstsein, ich schaue mir einfach an, was um mich herum passiert, das ist natürlich, das macht jeder. Unterscheiden kann man aber dann sehr wohl, ob dieses Gebäude eine Substanz hat oder ob es nur diese Oberfläche ist. Und das erweist sich in der Zeit. Leider kann man es nicht anders machen, als dass man einfach schaut, wie schaut das Ding in 15 Jahren aus? Wie empfinde ich das dann? Und dann erweist es sich. Aber es gibt zum Beispiel, es gab die Postmoderne. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können. Also eine Gegenbewegung gegen die Moderne. Und
die
dann
ist schon aus.
Die ist schon lang.
Die Postmoderne.
Ja, jetzt sind wir schon wieder. Also die Postmoderne, da hat es überall so schöne runde Fenster auf einmal gegeben und Säulen, die auf der Fassade irgendwie drauf montiert waren und irgendwie stilisierte Kapitelle und sonst feine Sachen. Und es gibt zum Beispiel ein Objekt vom Hans Buchhammer, und zwar der Umbau von der, wie heißt die Privatuniversität, die katholische, also die katholische Privatuniversität. Da sind durchaus postmoderne Elemente drinnen. Aber niemand kann sagen, dass das einfach ein modisches Zeugs ist, das der Buchhammer dort hingestellt hat. Weil das hat Substanz. Da geht es um Lichtführung, da geht es um Wegführung, da geht es um Proportionen im Raum. Und das bringt man nicht um. Auch wenn man jetzt dann irgendwo ein rundes Fenster eingebaut hat. Kann man das mit diesen modischen Zutaten die Qualität nie kaputt machen? Und das ist halt einfach der Unterschied zwischen dem Authentischen, zwischen dem, was Hand und Fuß hat und letzten Endes in der Nutzung wurzelt, in der Nutzung und im Gedanken des Menschen in der Nutzung des Raumes. Wenn man das zusammenbringt, dann kann man im Grunde alles schwarz machen oder alles aus Glas machen, wird ein bisschen schwierig. Aber es macht nichts aus. Die Mode geht daran vorbei und es bleibt. War das eine Antwort? Und das mit dem Hundertwasser, Entschuldigung, aber das ist ein reiner Marketing-Schmäh. Rein. Dass dort die Leute hingekarrt werden, okay, da hat halt irgendein Tourismusagent, das Geschäftel entdeckt. Einerseits der Hundertwasser selber war ein hervorragender Geschäftsmann und das Ding ist überhaupt gar nichts anderes als ein hundsordinärer, nicht einmal besonders guter sozialer Wohnungsbau, wo man dann diese Krapfen drauf montiert hat. Und das sehen halt die Leute, das ist bunt. Und das kann man ihnen sagen, schaut, das ist etwas anderes, das ist lustig, das ist gar nichts anderes.
Null. Ist es nicht so beim 100-Wasserhaus, dass, also das kennt man ja, man sollte den Bereich gestalten können, den man vom Fenster aus erwischt und so, dass aber drinnen das ganz streng reglementiert ist, dass ja nichts verändert werden darf?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe mich noch nie so wirklich mit dem also beschäftigt, weil es einfach für uns Architekten wäre. Aber ich würde sagen, dass das durchaus plausibel klingt. Ja. Und ich weiß nur, dass da eben von den Fliesenlegern gefordert wird, du bist jetzt kreativ, und der Arme hat seine Fliesen kaputt machen müssen. Das hat den gar nicht gefreut. Also das ist ein echter Schmäh. Sonst gar nichts.
Bitte.
Sie haben ausgeführt, dass bei Architektenwettbewerben meistens was Tolles herauskommt. Das habe ich habe das Gefühl, das kann ich nicht ganz unterstreichen, denn ich habe das Gefühl, dass da sehr viel Energie hineingesteckt wird in diese Architektenwettbewerbe. Jedes Büro möchte dann gerade einen großen Fisch an Land ziehen. Da werden dann Entwürfe gemacht, die völlig absurd sind manchmal, die ganz schwierig zu realisieren sind, aber die Trompe-l'œil auf Französisch, also die Augen da irgendwie beschwindeln, das wird dann genommen, und bei der Ausführung in der Praxis vergisst man völlig auf praktische Details wie Barrierefreiheit, die Belüftungen und so weiter. Ich kann da Beispiele sagen vom Europäischen Patentamt in München, das musste fast abgerissen werden aufgrund der schlechten Belüftungstechnik und so weiter. Ne? Aber die Fassade, ja, also die hat alle Juroren überzeugt. Das war ganz was Tolles mit lauter Stahlstäben und Glas und so weiter. Ne? Und da drinnen aber dann zu arbeiten und zu leben, war eine Katastrophe. Ich würde mir wünschen, dass ein Architekt dann in so einem Büro selber 3 Wochen verbringt oder 2. Der würde sofort ausziehen.
Die Wünsche haben wir schon oft gehört, dass wir dann selber... Es ist so, wir wissen, das ist auch etwas, der Architekt ist ein Generalist geblieben, wie er immer war. Und wir sind jetzt praktisch die Abteilung für Schuld und Fehler. Wir sind an allem schuld. Jedoch, was sich hinter den Kulissen abspielt, zum Beispiel, was ausgeschrieben wird und welche Budgets dann letzten Endes zur Verfügung gestellt werden, das hat sehr, sehr oft klaffen, da riesige Summen dazwischen, was sich der Bauherr alles wünscht, was um sein Budget realisierbar ist und wie das irgendwie hingeschummelt werden muss. Oder wenn ich kein Generalplaner bin, dann kann ich mir meinen Lüftungstechniker nicht aussuchen. Mein Bauherr gibt mir das Büro XY. Wenn das Büro XY nicht in der Lage ist, seine Arbeit so auszuführen, dass dann die Lüftung funktioniert, kann ich praktisch als Architektin gar nichts machen, aber ich soll dann da 2 Wochen drin arbeiten. Also der Lüftungstechniker soll dann einmal 3 Wochen da drin arbeiten. Das ist einfach etwas, wo wir immer noch in der Öffentlichkeit eben da stehen, als diejenigen, die das alles verantworten, die wir aber unter Umständen null Entscheidungsspielraum hier haben.
Aber das heißt, der Architekt ist dann mehr oder weniger nur verantwortlich für die Fassade?
Nein, nur verantwortlich ist gut. Wir haben die edle Aufgabe, sämtliche Pläne von allen Sonderplanern heißen die, also vom Lüftungstechniker, vom Heizungstechniker, von den Wasserinstallationen, von den Elektroinstallationen, den EDV-Installationen, vom Akustiker, vom Bauphysiker für die Wärmedurchgangszahlen und den Schall, von dem allen die Wünsche, Anregungen und Beschwerden unter einen Hut zu bringen und in einen Plan. Und das ist die Aufgabe. Und dabei eben nicht aus den Augen zu verlieren, dass es auch genutzt werden sollte und dass es auch noch angenehme, schöne Räume werden sollten. Und das hat mit der Fassade, die kommt, wenn wir nur die Fassade machen müssten, da wären wir glücklich.
Fassade, sagen wir, Fassade und Atrium, ja, also irgendwie diese Lobby, die ist immer ganz wichtig dann für die Jury, ne?
Nein, wir haben unglaublich, wir müssen auch noch die Preisverhandlungen führen für unsere Bauherren. Wir müssen dann noch die Rechnungen prüfen. Und das ist alles nur Büroleistung. Das hat mit der örtlichen Bauaufsicht noch gar nichts zu tun. Und das ist wirklich inzwischen eine Komplexität geworden, die ihresgleichen sucht. Weil früher hat man halt einfach gewusst, okay, ich mache eine Steinmauer, die ist so dick. Wir haben nicht einmal mehr einen Wandaufbau, wo wir sagen können, auf den ist Verlass, der ist in 30 Jahren immer noch so, wie er jetzt da ist. Wir haben jetzt komplexe Anforderungen an das klimatische Verhalten unserer Räume in den zwischen plus 20 und minus 20 Grad. Und mit einem komplexen Schichtaufbau, wo kein Mensch weiß, was da vielleicht irgendwo einmal passieren könnte. Und wir haften damit mit unserem Privatvermögen nicht bis ans Ende unserer Tage, sondern weit darüber hinaus kann man noch rekrutieren. Und ja, ich frage mich eh, warum wir immer noch August, warum machen wir das immer? Ja.
Ein Aspekt ist bisher noch nicht zu Wort gekommen und das ist die Planung der verschiedenen Nutzungsgebiete im Wege des Flächenwidmungsplanes und darauf basierend des Bebauungsplanes. Und dem Flächenwidmungsplan voraus geht seit wenigen Jahrzehnten auch ein örtliches Entwicklungskonzept und das ist eine ziemlich politische Arbeit. Allerdings gibt es in diesen politischen Gremien auch Fachleute, und ich glaube, Sie sind auch eine solche Fachfrau. Sind Sie nicht die Vorsitzende des Raumplanungsausschusses von Leonding?
Nein, nie nicht. Gewesen. Nein.
Aber Mitglied desselben?
Nein, nie gewesen. Nicht. Nein.
Und wer,
darf ich um die Frage bitten?
Und wissen Sie, wer jetzt den Vorsitz im Raumplanungsausschuss führt?
Nein.
Ist vielleicht der Herr Ingenieur Gschwendtner. Aber ich will ja nicht irgendwelche Kritik an Personen anbringen. Man braucht ja nur das Werden der Bebauung des Harter Plateaus betrachten. Da hat es einen großartigen Bebauungsplan gegeben von den Architekten Perotte und Greif-Veneder. In diesem wäre eine attraktive Wohnbebauung mit Betrieben vermischt gewesen, soweit sie sich halt vertragen hätte. Warum aus diesem Bebauungsplan nichts geworden ist und ein reines Gewerbegebiet großteils daraus geworden ist, zumindest südlich der Kremstal-Bundesstraße, verstehe ich bis heute nicht. Ja, inwiefern wirken Architektinnen und Architekten in diesen von mir genannten Gremien mit und was haben Sie da für einen Stand?
Naja, also grundsätzlich werden Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne von Architekturbüros erstellt oder eben von Raumplanungsbüros. Das ist nicht. Ja, aber es gibt auch Raumplaner, also dezidiert. Ja, und das ist, wie Sie schon gesagt haben, eine äußerst politische Frage und wir wissen alle, dass es grundsätzlich ein Problem ist, dass die Raumplanung in der Zuständigkeit der Gemeinden liegt. Und dadurch kommt es einfach immer wieder zu Konflikten zwischen dem politischen Willen und dem, was jetzt Stand der Technik wäre, was Raumplanung anbelangt. Das ist uns so bekannt und das ist aber jetzt nicht etwas, wogegen die Architektenschaft etwas unternehmen könnte, weil da müsste es einfach einen generellen Kulturwandel geben. Es sind alle, wie soll ich sagen, alle Fakten bekannt. Es ist bekannt, dass die Zersiedelung nicht segensreich ist, weder für unser Bundesland noch für ein anderes. Es sind die Mittel dagegen auch bekannt. Man muss einfach nur restriktiver auf die Einhaltung der diesbezüglichen Gesetze achten. Dass das nicht passiert, das ist nicht unsere Schuld. Das muss ich einfach von uns weisen, weil ja, probieren Sie doch einmal einfach einen Gemeinderat umzustimmen. Wenn es um die Widmung von jemandem geht, der eine enge Beziehung, der eine enge Beziehung zu einem Bürgermeister hat in einer 5000 Einwohnergemeinde. Wie soll sich denn da der Bürgermeister helfen? Ich verstehe ja einfach alle. Es ist einfach in der Zuständigkeit, in dieser Zuständigkeit sehr, sehr schwierig, sich entsprechend den wirklichen raumplanerischen Grundsätzen korrekt zu verhalten.
Aber nur, wenn es eine Frage ist, zum Thema.
Es gibt in Leonding schon doch einige sehr große Betriebe, aber nur ein einziger Großbetrieb hat einen Bahnanschluss und den bloß an die Linzer Lokalbahn. An die Westbahn hat kein Betrieb einen Bahnanschluss.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Bahnanschlüsse wirklich zum Thema passen.
Naja, zur Raumplanung schon.
Ja, aber dass die Raumplanung nicht hundertprozentig in die Zuständigkeit der Architekten fällt, glaube ich.
Die Firma Rosenbauer hat in den letzten 2 Jahrzehnten auch viele neue Betriebsgebäude gebaut, aber mindestens im selben Umfang auch Parkplätze für ihre Mitarbeiter hergestellt. Der Parkplatz, der schaut aus wie der von der Firma Hödelmeier oder ein Parkplatz im Linzer Industriegebiet. Ja. Man hätte einen Gleisanschluss schon realisieren können, wie eine.
Ja, aber es gibt keine, also ich als Architektin kann selbst wenn ich jetzt für die Raumplanung in Leonding zuständig wäre, was ich nicht bin und auch nie war, auch nicht beratend, kann man diese Sachen nicht erzwingen. Also soweit ist das einfach eine Sache zwischen den Bahnen, nennen wir sie in der Mehrzahl, und den Betrieben. Das kann auch die Behörde nicht vorschreiben. Das geht nicht. Ginge auch zu weit, glaube ich.
Da haben wir eine Frage, vielleicht nicht aus Leonding?
Nein, nicht aus Leonding, aus Feldkirchen an der Donau bin ich. wobei ein Kapitel, das mich interessiert, ist Urbanismus, sprich Stadt-Land-Verhältnis, das sich ja immer mehr verschiebt. Wie sehen Sie Möglichkeiten Ihrer Zunft, einer bäuerlich geprägten Landgemeinde, wie wir es zum Beispiel sehen, wo es keinen öffentlichen Raum gibt, außer als einen Versammlungs- und Aufmarschraum, die aber einen Zuzug hat massiv, wo neue zuziehen und der öffentliche Raum praktisch nicht bespiegelt wird, aus Mentalitätsgründen. Wie kann man sowas aufbrechen durch eine vernünftige örtliche Planung? In diesem Dilemma steckt nämlich momentan meine Heimatgemeinde, dass man heute sozusagen den alten Kern hat, den man möglichst eng haben will, mit großen auslassenden bäuerlichen Gärten. Und weiter draußen werden die zusammengelegten Felder der 60er Jahre jetzt parzelliert und man macht Stadtplanung im Sinne von rechten Winkel. Und da in diesem Spannungsfeld sucht man momentan dort irgendwo eine Ausflucht. Eine Frage, an wen können wir uns wenden, an wen kann ich mich dann wenden, hätte da gerne mal eine Diskussionsrunde zusammengebracht bei uns.
Das ist eine interessante Frage. Ich weiß jetzt nicht. Natürlich hat jeder Ort einmal einen, oder die meisten Orte haben einen Ortsplaner. Ja. Das ist jetzt, weiß ich aber nicht, wer das ist. Es gab einfach mehrere Gemeinden haben so eine Entwicklung hinter sich, zum Beispiel Engerwitzdorf zum Beispiel, die einfach sehr stark gewachsen sind und die öffentlichen Begegnungsplätze nicht mit ihnen. Sobald in der Bevölkerung ein gewisser Druck oder ein Wunsch danach da ist, wird die Gemeinde wahrscheinlich reagieren und dann hoffentlich Arbeitskreise bilden, die sich eben mit dem Thema befassen, wo auch eigentlich sehr wichtig die Wünsche, was soll denn dieser öffentliche Raum können, was wollen wir denn dort machen, wie soll das bespielt werden, zusammengetragen werden. Also ich habe selber mal den Wettbewerb zum Gemeindezentrum von Meggenhofen begleitet. Da gab es vorher schon eben eine Arbeits, oder mehrere Arbeitskreise und einen engeren Kreis, der dann die Ergebnisse zusammengetragen hat und wo sich einfach in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern herauskristallisiert hat, wir möchten gerne dieses oder jenes.
Das ist gegessen bei ja. uns, diese Sache. Ortsblatt ist gestaltet, ob schön oder nicht, funktionell oder nicht,
ja.
kann man darüber diskutieren. Jetzt besteht der Plan eines großen Wohnbauträgers, 60 Parzellen gleichzeitig umzuwidmen. Mhm. Das ganze Einfamilienhäuser. Also das ist fürchterlich.
Natürlich.
Und das ist die Diskussion. Und die Frage ist, wie kriege ich jetzt noch nicht Bauherren, die eigentlich noch gar nicht dort sind, sondern das dann am Reißbrett kaufen, in einen örtlichen Entwicklungsprozess hinein. Und das ist meiner Meinung nach ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, man könnte einfach auch einmal auf diesen Wohnbauträger einwirken, dass sich der etwas anderes überlegt. Ich meine, es gibt ja solche Initiativen, der Fritz Matzinger zum Beispiel hat das vorgemacht. Der hat einfach an verschiedensten Orten Gruppenbauten realisiert, wo die Leute, das sind halt eben auch Einfamilienhäuser, die sich eben in einer Gruppe zusammengefunden haben und gemeinsam Gemeinschaftsflächen auch mitgeplant und mitfinanziert haben, die dann alle nutzen. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber wenn der Bauträger einfach sagt, na, wir parzellieren das und das wird verhökert, es gibt leider dafür wahrscheinlich einen sehr guten Markt. Und das ist einfach auch ein Problem der Raumordnung. Dagegen kommt man irgendwie nicht wirklich an. Es sei denn, man könnte Überzeugungsarbeit bei diesem Bauträger leisten.
Danke.
Ich hätte vielleicht noch eine Frage, und zwar, wie weit werden Statiker eingebunden in Planungsphasen, was Architektur betrifft? Ich denke da zum Beispiel an den Einsturz der Eislaufhalle im Berchtesgaden vor einigen Jahren. Hat da nicht der Architekt sagen müssen, ja, bitteschön, so eine große, flache Dachfläche geht nicht, aus architektonischen Gründen oder aus statischen Gründen, werden hier in allen Fällen, also sagen wir, wo solche Bauten, die eventuell kritisch in physikalischer Sicht sein könnten, Statiker hinzugezogen oder macht es der Architekt sozusagen allein auf gut?
Nein, wir machen nie was, Sepp. Also ich würde nie hingehen und eine Statik rechnen, obwohl ich das sogar dürfte. Aber so wahnsinnig sind wir nicht. Also wir beziehen immer, sobald der Entwurf steht, kommt der Statiker dazu. Und der hat an und für sich trägt die Verantwortung dafür, dass das Tragwerk hält. Das kann man einfach generell sagen. Wir müssen das natürlich dann einbeziehen. Wenn er sich eine Stütze wünscht und wir wünschen uns keine Stütze, weil sie uns dort stört, mitten im Raum, dann müssen wir in Verhandlungen treten. Machen wir das, dass wir sagen, na, das wird schon halten und lassen die Stütze weg. Also, ja.
Ja, die Romada-Ring hat die Aufteilung des Architekten oder der Leute, die sich mit dem Bauen befassen, vom Vitruv bis heute geschildert, aber sie hat genau einen vergessen. Das ist eben der Statiker. Und Die Notwendigkeit des Statikers hat sich ergeben, weil das ganze Baugeschehen auch verwissenschaftlicht wurde. Es sind viele, viele Materialien dazugekommen und die Anforderungen sowohl an den Architekten wie auch an den, der dafür sorgen muss, dass das hält, also den Statiker, sind also enorm gestiegen. Und deshalb gibt es den Bauingenieur und den Architekten, und wenn die beiden zusammenarbeiten, dann gibt es ganz was Tolles. Ansonsten gibt es vielleicht sogar einen Einsturz.
Kennen Sie diese berühmteste Tankstelle der Welt, Fiat Taliere in, man glaubt es kaum, in Eritrea, also jetzt Flüchtlingsland Nummer 1 fast, die ganz kühne Schwingen hat, wie ein Flugzeug. Und da war es dann offensichtlich nur so in 30er Jahren, dass der Architekt komplett verantwortlich war, auch für die Statik. Der ist bei der Eröffnung, als man die Tragebolzen weggeklopft hat, mit der Pistole in der Hosentasche da gestanden, für den Fall, dass diese kühnen Flügel nicht halten, hätte er sich an Ort und Stelle erschossen. Ja. Also Arbeitsteilung ist gut.
Ja.
Muss sich niemand erschießen. Der Statiker dann vielleicht.
Also ich...
So wie der Architekt oder die Architektin verurteilt ist, 3 Wochen in einem Bauwerk zu leben, so ist der Statiker verurteilt, unter seiner Brücke zu schlafen, wenn sie eröffnet wird.
Genau. Nein, ich habe nicht auf die Statiker vergessen. Es ist nur so, dass die Statiker keinen schlechten Ruf haben im Gegensatz zu... Also das ist einfach, dass es nicht so... Nein, das würde ich nicht... Niemals. Man macht gerne Bauten ohne Architekten. Jederzeit, immer. Weil die braucht man nicht. Das kann eh jeder. Aber ohne Statiker, na, da wird den Leuten zumindest eine Statik, auch wenn es der Baumeister dann mitrechnet. Aber ohne Statik traut sich keiner. Und das ist eben das Lustige. Das ist, oder das Traurige, so komplex ist das und trotzdem brauchen wir uns eigentlich gar nicht. Ich habe versucht, noch einen zweiten Berufszweig zu finden, dem es genauso geht. Nicht einmal die Lehrer, das gescholtenste Wesen dieser Zeit, nicht einmal von den Lehrern sagt man, dass man sie eigentlich gar nicht braucht. Nur von uns. Ja. Na.
Ein Beispiel über das Verhältnis zwischen Bauingenieur und Architekten. Sie kennen alle die Millenniumsbrücke in London. Die hat angeblich Norman Foster entwickelt. Die Brücke wurde eröffnet und am selben Tag wieder geschlossen, 2 Jahre lang saniert, weil sie so geschwungen hat, dass die Leute flüchten mussten. Also während dieser 2 Jahre war es natürlich nicht mehr die Brücke von Norman Foster, sondern die des Statikers. Und wie das dann wieder in Ordnung war, war es dann wieder die Brücke von Norman Foster. Aber ich bin so ein Mensch, der Brückenstatik oder Statik macht. Ich habe ein hervorragendes Verhältnis zu Romana Ring.
Ja. Ja, der Erhard Kagel macht nämlich nicht einfach nur Statiken, indem er sagt, ja, Sie sagen mir, wie Sie das haben wollen und ich rechne es Ihnen dann aus, sondern er gestaltet mit. Also er ist eigentlich ein Paradebeispiel, wie man laut Vitruv bauen sollte. Eben die Firmitas, die Utilitas und die Venustas in einem Bauwerk vereint. Man kann es eigentlich nicht besser machen als er mit seinen Brücken. Ja.
Jetzt wollte ich was sagen, habe es vergessen.
Wir könnten über die Frauen reden, nein.
Die Frauen noch? Ja, ist der Schluss zulässig, dass die Schärfe der Kritik an ArchitektInnen, da muss man zumindest schon gendern, dass wir zur Thematik übergeführt, auch aus dieser irgendwie Überforderung jetzt kommt, weil die unterschiedlichsten Bedürfnisse, die Architekten jetzt mitdenken müssen, das ist ja wirklich eine komplette Überforderung, wenn sie jetzt Passivhausstandard und die ganzen Geschichten, muss ja wirklich alles passen, das ist ja schier zu viel.
Ja, es ist nicht wirklich zu viel. Viele bringen es immer wieder, es ist natürlich immer nur ein Annähern an ein Ideal. Aber viele von uns bringen es wirklich auf diesem Weg sehr, sehr weit. Und wenn dann die Glühbirne ausfällt, dann ruft man uns an. Also es ist einfach der Anlass der Kritik oft im Vergleich zu dem, was alles bewältigt worden ist, was man alles geschafft hat, gut zu lösen, ist dann wirklich manchmal so verschwindend klein, dass wir das besonders als ungerechtigkeit dann empfinden, weil
Wie gesagt, wenn die Glühbirne dann kaputt ist, dann ruft man uns auch an. Die Überforderung ist, glaube ich, eigentlich der falsche Ausdruck. Es ist auch oft, gibt es einfach nicht das Hintergrundwissen bei unseren Nutzerinnen und Nutzern, worum es jetzt eigentlich gegangen ist. Also wenn man zum Beispiel eben nicht weiß, was der Bauherr vorgegeben hat, wenn es ein sozialer Wohnungsbau war und man sollte um ein unglaubliches niedriges Budget etwas verwirklichen und dann ärgert man sich, weil der Fußboden nur mit Linoleum belegt ist und nicht mit Eiche, massiv. Also das sind einfach Dinge, die Konsumenten wahrscheinlich gar nicht wissen.
Täuscht es, also das beim Katastrophenflughafen Berlin, wäre es mir noch nicht aufgefallen, dass man da auf die Architekten schimpft, sofern das mehrere sind.
Ja, das habe ich ehrlich nicht verfolgt. Ich habe eher Wien im Auge. Ich weiß nur, dass es immer wieder dazu kommt, es werden Wünsche geäußert, es wird zunächst einmal ein Wettbewerb ausgeschrieben, der hat gewisse Startbedingungen, dann wird ein Projekt juriert und dann kommen die Zusatzwünsche der Bauherren. Aber kein Zusatzbudget. Und dass das dann auf die Dauer nicht gut geht, das ist einfach abzusehen. Und das kommt aber eben sehr häufig vor, ohne dass das die Öffentlichkeit erfährt. Dass man sagt, ja, und jetzt hätten wir gerne noch das dazu und jenes, aber ich weiß nicht, wie es beim Flughafen in Berlin gegangen ist. Ich kann es nicht sagen, aber
niemand oft, könnte das
ja
sagen.
Ja, das wäre eine gute Idee, da könnten wir. Sie hätten meinen Geschäftszweig entdeckt.
Sollen wir noch ein bisschen über die Frauen sprechen?
Vielleicht noch eine kleine Frage an Sie. Könnte der Grund darin liegen, dass vielleicht die Architekten und Architektinnen so immer wieder in Misskredit gelangen, dass aufgrund der Komplexität oder wie Sie eben gesagt haben, dass das Bauen immer zunehmend komplexer wird, viel zu wenig darauf eingegangen wird, überhaupt zu hinterfragen, was will mein Bauherr beziehungsweise, und da muss ich auch sagen, das kann ich aus meiner Umgebung immer wieder feststellen, dass sich die Bauherren viel zu wenig um ihre eigenen Anforderungen kümmern, sprich, dass sie sich einfordern, sondern man hört immer wieder und machen sie und tun sie und lassen sie und dann sind die Menschen eigentlich sehr enttäuscht, dass man aneinander vorbeiredet oder vorbeibaut. Mhm. Das wäre einmal von mir eine Feststellung und vielleicht eine Empfehlung an Sie in Feldkirchen. Packen Sie die Zuständigen der Wohnbaugesellschaft in einen Autobus, fahren Sie mit ihnen nach Bregenz, melden Sie dort eine Führung über die Architektur in Vorarlberg an und fahren Sie vielleicht einen Tag mit den Entscheidungsträgern und schauen Sie sich dort vielleicht den Wohnbau aus. Wir haben also sehr davon profitiert und angefangen von Friedhöfen über Molkereien, über ganz tolle Zubauten zu alten Bauernhäusern. Eine tolle Sache. Also unabhängig davon ist das eine ganz eine großartige Sache, diese Kunstführungen, dieses Kunsthaus in Bregenz führt durch das Land Vorarlberg. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn ich Vorarlberg fahre und mir die Bauten anschauen, was dort Tolles errichtet wird.
Das stimmt, jetzt der Kepler-Salon in Bregenz hätte man halt ein anderes Thema wahrscheinlich.
Bitte?
Würde der Kepler-Salon in Bregenz stattfinden, hätte man halt bestimmt ein anderes Thema.
Weiß ich nicht.
Ja. Ich darf ergänzend sagen, wir sind nicht nur über das Kunsthaus Bregenz gefahren, wir haben auch sehr viel gelernt, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, über die Energie AG in Oberösterreich, die haben ein Bauhausseminar für Laien veranstaltet. Mhm. Und da habe ich auch profitiert, sehr wohl als Baufrau mich einzubringen in diese umfassende Technologie- und Materialkunde.
Ja. Die Frage war jetzt, ob wir aufgrund der Komplexität auf unsere Bauherren vergessen. Nein,
Hoffentlich nicht, einfach nein. Das ist das, was wir einfach wirklich nicht vergessen dürfen. Und natürlich brauchen wir sie dazu. Es gibt nicht umsonst in Österreich einen sehr renommierten Preis, das ist der Bauherrenpreis der Zentralvereinigung. Das ist das Tollste, was man bekommen kann als Architekturschaffende, wobei wir kriegen den Preis gar nicht, sondern die Bauherren bekommen ihn. Und der wird nur vergeben eben für Leistungen, wo der Bauherr maßgeblich sich eingebracht hat in das Baugeschehen und wo er eben maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass es so geworden ist. Und das ist keine Schmälerung der Leistung der Architektenschaft, sondern eben, das ist unser, das Substrat, auf dem unsere Gedanken erst erblühen können. Und dass die Spenglerbank da vis-à-vis am Hauptplatz, die hat eben diesen Bauherrenpreis bekommen im Vorjahr. Und das ist auch wirklich verdient, wenn man sich einmal dieses Bankgebäude anschaut, wie weit da die Bauherrschaft mitgegangen ist, wie viel sie eben mitgetragen hat, nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch, und wie viel dann der Architekt ihnen aber auch zurückgeben konnte. Das ist immer ein Dialog, das kann nie einer alleine machen. Und diese Schlüsselfertig, ich fahre jetzt ein halbes Jahr auf Weltreise und wenn ich zurückkomme, dann ist meine Villa fertig. Ja. Für mich persönlich wäre es eine vollkommen schreckliche Aufgabe, so etwas gesagt zu bekommen. Ich wüsste nicht, was ich dann tue. Ja, Sie fragen ja wieder was zu Leonding, das geht ja nicht. Nein, Sie wollen wieder über Leonding plaudern, nicht richtig? Sie wollen wieder über Leonding plaudern, sehe ich das richtig?
Aber wirklich.
Aber ehrlich, Ehre, Schwöre wirklich? Und nur zwei Sätze.
Genau, gut, danke.
Nur Sie zwei Sätze. Sie sind
eine hervorragende Moderatorin.
Ich habe vier Kinder daheim.
Der Ziviltechnikerberuf des Zivilingenieurs für Hochbau ist ein Nebengleis der Architektur gewesen, muss man jetzt sagen, denn er wurde ja abgeschafft. Und welche Befugnisse hatte dieser Zivilingenieur für Hochbau? Und sofern er heute noch ausgeübt wird, ist das ja aktuell, weil ich glaube, es sind nur neue Zivilingenieure Berufe aus dem Angebot genommen worden und nicht die alten Zivilingenieure.
Das ist jetzt eine kammertechnische Frage, die der August Kürmer beantworten will. Nein. Soweit ich weiß, hat der Zivilingenieur für Hochbau als einziger Ziviltechniker die Möglichkeit gehabt, auch ausführend tätig zu werden. Und wahrscheinlich ist das abgeschafft. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Wenn gibt es nicht mehr. Gut, also es gibt ihn nicht mehr. Und das heißt, man kann nicht mehr den Bock zum Gärtner machen. Das ist eigentlich das Wesentliche daran, dass man Planung und Ausführung schön auseinanderhält. Dass man eben nicht mit dem, was man plant, in geschäftliche Interessen eintritt.
Bitte mit Mikro.
Ich wiederhole es einfach. Also das planende Gewerbe gibt es nach wie vor. Es gibt den planenden Baumeister und der planende Baumeister darf planen und bauen gleichzeitig. Und das ist so. Und das wird aber auch oft eben, das war das, was ich eingangs gemeint habe, das wird oft eben auch ausgespielt gegen die Architekten, dass man sagt, mal Schatz, ich kann euch das sogar hinstellen. Dass man dann eventuell diesen Interessenskonflikt übersieht, das ist die andere Seite der Medaille, wobei ich nichts gegen planende Baumeister sagen möchte. Warum auch? Es hat zum Beispiel in der Vergangenheit aus den, wenn wir uns Friedrich Achleitners Führer von der Architektur des 20. Jahrhunderts anschauen, da sind ein paar hervorragende Bauten drinnen, die planende Baumeister geplant haben.
Haben Sie das Mikro angefordert?
Ja.
Ja, August. Okay, naja, da ist es.
Das Wort ergreifen. bin da heute hergekommen, weil ich gedacht habe, wenn wir von meiner Lebhaltung verspricht, dann müssten wir eigentlich uns die Frage stellen, warum die da so sitzt heute und nicht im Aufschlagen der Nachrichten, die ich da vorgelesen gesehen habe, hereingehen und einen Bericht von ihr darin entdecken hätte können. Denn es, wenn wir über Architektur als Baukultur uns Gedanken machen, und Gott sei Dank hat diese Veranstaltung das Thema sich gewählt, man muss Ihnen euch danken, dass ihr das macht, dann müssen wir eigentlich heute eine Petition alle unterschreiben und von den Nachrichten, die da so groß freihändig aufgelegt werden, so mitnehmen, verlangen, dass wieder eine regelmäßige Architekturberichterstattung machen. Eine wöchentliche, so wie die Romana Ring das seinerzeit gemacht hat. Und da hilft eine ganze Ausstellung nichts, die uns da jetzt sozusagen organisiert wird und ums hinteres Geld organisiert wird und bezahlt wird, uns, den Landeskulturpreisträgern, der 30 Jahre zurückliegen, seit 1978, wir waren damals die Zweiten, 1979, das hilft alles nichts, wenn nicht diese Berichterstattung wieder kommt und in die Bevölkerung hineinwirkt, damit die Bevölkerung weiß, um was es geht, warum etwas eine gute Architektur ist und warum das Einfamilienhaus eine schlechte Architektur ist, auch wenn es noch so gut gestartet ist. Da sollte keinen einzigen öffentlichen Schilling für ein Einfamilienhaus in Feldkirchen, wie Sie sagen, da gibt es also die Überlegungen, dass alles nur mehr in Einfamilienhäusern gemacht werden soll. Diese Bauweise müssen wir auch heute beschließen, darf nicht mehr gefördert werden und sollte eigentlich nur mehr als Ausnahme genehmigt werden. Wir sollten einfach sinnvollere Bauweisen uns suchen, die nachhaltig sind, die uns weniger Geld kosten, die uns angenehmer sind, weil wir vielleicht wieder drauf kommen, dass wir nur miteinander sinnvoll leben.
Also mehr Qualität in der Architektur, Architekturberichterstattung und im Qualitätsjournalismus. Also ja, im Sinne von ja, ja.
Können wir eine Petition da unterschreiben, alle den Nachrichten schicken, dass wir heute da rein sind, sollten bitte, also wir kaufen die Nachrichten nur mehr, ich habe sie sofort abgestellt, wie die Kulturberichterstattung ausgefallen ist, habe ich die Nachrichten sofort abgestellt.
Ich kann dazu Leserbriefen raten. Leserbriefe sind unter Zahl an chefredaktion@nachrichten.at.
Sind Sie involviert mit den Nachrichten?
Nur mehr privat. Also ich kann es im Betriebsrat heute Nacht noch ausrichten, dass er das an die Nachrichten weiterleitet. Aber ja, ganz ernsthaft, also ich würde wirklich Leserbriefe schreiben. An den Chefredakteur.
Das ist wahrscheinlich das Wirkungsvollste. Oh Gott.
Mandelbauer.
Ja, aber ruhig mehrere. Also ja, lassen.
Auf jeden Fall zu unterstützen.
Genau. Also man kann auch einen offenen Brief verfassen, aber darüber.
Es kann natürlich sein, dass Sie eine so eine qualitätvolle Dame und Berichterstatterin nicht mehr finden, aber vielleicht.
Ja. August, danke. Es ist halt einfach.
Die hat etwas bewirkt, nicht? Mit dieser Berichterstattung für die Entwicklung unserer Kulturqualität in Oberösterreich.
Ja, es hat eine bestimmte Breite im Sinne von
die
Menschen, die angesprochen wurden.
Jedes Theater, jede Musikaufführung wird rezensiert, nicht? Und dann wird ein Bericht gemacht, nur über das Thema der Architektur, das ja auch ein Thema der Kunst ist und der Kultur sein sollte. Ein geraumter Kultur, wenn man auf das Land fährt. Wir waren voriges Jahr in Paros und wie wir dann zurückgekommen sind von dieser Insel, wo kein einziges Schiffshaus zu sehen war, wie meine Frau festgestellt hat. Und wir steigen dann in Hörsching aus dem Flugzeug und fahren mit dem Bus von Hörsching wieder nach Linz rein. Und da sagt dann meine Frau, August,
Mir gefällt es nicht mehr da. Es ist alles scheißlich.
Das war der Kandidat in der
EU. Liebe Damen und Herren, genau jetzt in dem Moment, es ist 21 Uhr, ich lade Sie herzlich ein, noch nicht nach Hause zu gehen, sondern noch etwas zu trinken, sich zu beraten, durchaus auch im Sinne Ihrer Petition. Lassen Sie sich bitte noch die kommenden Veranstaltungen kurz auf den Weg mitgeben. Und zwar Montag in einer Woche am 4., ist das in einer Woche, ja? Ja. An der Seite der Toten, also genau hier in einer Woche, mit dem Gast Martin Preines, Psychologe, Thanatologe, Todeswissenschaftler, hochinteressant. Wieder eine Woche darauf, am 11. November, ist der Physiker und Mathematiker Herbert Pitschmann zum Thema das Ganze und seine Teile im Kepler-Salon zu Gast. Und ich weise nochmal darauf hin, 27. November, Buchpräsentation, Architekturforum. Mhm. Ist der 27.
Das ist der 27.
27. November, gehen Sie hin.
Donnerstag.
Liebe Romanerin, danke
Mittwoch.
Wenn Sie sich das in den Kalender eintragen, sehr bald eintragen, 27. November, werden Sie sehen, welcher Wochentag. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung und für die rege Diskussion.
Danke Ihnen fürs Kommen.